Ja, wir sind natürlich in einer existenziellen Krise in Deutschland, was den organisierten Liberalismus betrifft. Das hat sehr viel natürlich mit der Regierungszeit in der Ampel zu tun. Das war ein fundamentaler Fehler. Wir haben inzwischen eine Staatsquote von über 50% mit steigender Tendenz. Also jeder zweite Euro geht durch die Hand des Staates. Die Schweiz ist da mein großes Vorbild, weil sie eben, zumindest was die Staatsverschuldung betrifft, eben mit einer viel härteren Schuldenbremse dagegen vorgegangen ist, als wir das in Deutschland gemacht haben. Und die jetzige Regierung hat ja die Schuldenbremse, wie Sie wissen, auch faktisch abgeschafft. Die Europäische Union hat natürlich auch sehr große strukturelle Probleme, auch Demokratiedefizite. Ich finde schon, dass wir jetzt nicht bei jeder Gelegenheit so eine Volksfrontposition einnehmen sollten gegen die AfD. Ich bin ein großer Freund von Bitcoin. Ich glaube, das ist eigentlich der erste Großangriff auf das staatliche Geldmonopol. Ich glaube, diese Migration in die Sozialsysteme, das halte ich schon für ein Problem, weil das überfordert auch eine Gesellschaft.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Dänisch Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Frank Schäffler, er ist langjähriger Bundestagsabgeordneter der FDP, saß während den Jahren 2005 bis 2013 und auch von 17 bis 25 im Bundestag für die FDP, leitet einen Think Tank, den Think Tank Prometheus in Deutschland, das Freiheitsinstitut. Heute ist er bei uns. Er hat eben ein neues Buch geschrieben, hochinteressant, Generation Debt, also Generation Schulden, die Generation, die alles bezahlen muss. Herr Schäffler, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Vielleicht erste Frage, was ist die zentrale Botschaft Ihres Buches? Sie haben sich jetzt lange mit Schulden beschäftigt. Wie lautet die Essenz? Was möchten Sie uns da mitgeben?
Hallo Herr Zeller, erstmal. Es kommt in diesem Buch darauf an, ich betrachte ja die deutsche Situation aus Sicht eines Boomers, der ich zwar nicht vom Alter her bin, aber meine Kinder würden mich so bezeichnen, auf die nachfolgende Generation, die direkte Schuldenlast in Deutschland, aber auch die impliziten Schulden, die wir durch die Sozialsysteme aufgebaut haben, betrachtet. Und da stelle ich vor, was man gesellschaftlich tun kann, aber was man auch individuell tun kann, um dieser Schuldenfalle zu entgehen. Also im Kern verstärkt auf Aktien, auf Bitcoin zu setzen, früh anzufangen, lange zu sparen. Da macht man sich unabhängig vom gefräßigen Staat.
Wenn Sie von Schulden in Deutschland sprechen, was meinen Sie? Wie hoch sind diese Schulden effektiv und was bedeutet sie ganz konkret quantifiziert in der tatsächlichen Realität für die kommenden Generationen?
Die Stiftung Marktwirtschaft in Deutschland hat ausgerechnet, dass wir eine implizite und explizite Verschuldung von 450% zur Wirtschaftsleistung in Deutschland haben. Das heißt, alle Unternehmen, alle Bürger müssten 4,5 Jahre umsonst arbeiten, um das abzutragen. Und da blicke ich in meinem Buch eben auch auf die Schweiz. Die Schweiz ist da mein großes Vorbild, weil sie eben, zumindest was die Staatsverschuldung betrifft, eben mit einer viel härteren Schuldenbremse dagegen vorgegangen ist, als wir das in Deutschland gemacht haben. Und die jetzige Regierung hat ja die Schuldenbremse, wie Sie wissen, auch faktisch abgeschafft. Und die Schweiz ist da mein großes Vorbild, nicht nur was die Schuldenbremse betrifft, sondern auch was generell den Staatsaufbau und die Frage von Risiko und Haftung betrifft. Ich habe das Beispiel Leukerbad da sehr ausführlich behandelt. Also die Gemeinde im Wallis, die pleite ging und die sich dann mit ihren Gläubigern verständigen musste und die dann auf Geld verzichtet haben. Sowas gäbe es in Deutschland nicht, sondern da haften im Zweifel die Länder für die Kommunen und der Bund für die Länder. Ja, und deshalb gibt es keine Verantwortung für das eigene Handeln auf kommunaler oder Landesebene bei uns in Deutschland.
Wer ist in Deutschland hauptverantwortlich für diese Schuldenlast, für diese Schuldenmisere? Ist es die aktuelle Regierung, die diese Schuldenbremse, die Sie eben erwähnt haben, ausgehebelt hat? Begann die Misere schon viel früher? Wer würden Sie sagen, ist da verantwortlich, vielleicht sogar hauptverantwortlich?
Naja, in jüngster Zeit war es sicherlich die jetzige Regierung Merz, aber es hat natürlich eine längere Welle. Wir haben sicherlich seit der Lehman-Krise sind wir auf einem abschüssigen Weg, was die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands betrifft und was auch die Problemlösungskompetenz betrifft. Die letzten großen Reformen waren Anfang der 2000er Jahre durch die Hartz-IV-Reform in Deutschland durch die Regierung Gerhard Schröder. Und seitdem hat man eigentlich durch das billige Geld der Notenbanken so eine Schlaraffenland-Mentalität gehabt, wo man alles auf einmal machen konnte als Staat. Man konnte bei niedrigen Zinsen die Konsumausgaben des Staates erweitern. Man konnte ja Sozialgeschenke verteilen und konnte trotzdem in dieser Zeit die Verschuldung reduzieren, zumindest im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Also in dieser Zeit war Wolfgang Schäuble ja im Wesentlichen Finanzminister, der konnte alles machen. Und diese Knappheiten, die sonst in einer Gesellschaft gibt, die gab es da nicht. Und das ist halt schlecht.
Sind diese Schulden überhaupt möglich abzustotten? Wenn ja, wie lange geht das? Und wenn nein, was wäre dann das Szenario? Was folgt dann? Folgt dann Hyperinflation? Folgt dann der Zusammenbruch? Was ist da das Szenario?
Ja, in der Regel ist es schon so, dass es den Ländern nicht gelingt, im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung aus diesem Schuldenberg herauszuwachsen. Es gibt ganz wenige Beispiele. Eins ist die Schweiz. Der Schweiz ist es gelungen, durch Einführung der Schuldenbremse die Verschuldungssituation unter 40% zu heben oder zu führen. Und deshalb plädiere ich auch für eine harte Schuldengrenze nach Schweizer Vorbild in Deutschland. In Deutschland gab es ja eine Schuldenbremse, bei der man trotzdem Schulden machen konnte. Man konnte 0,35% zum Bruttoinlandsprodukt Schulden machen. Und wenn man die Schuldenbremse ausgesetzt hat, so wie in der Schweiz, dann muss man das in Deutschland auch tilgen. Aber wann man das tilgt, das kann man offen lassen. Und das hat halt jede Regierung ausgenutzt. Und ja, deshalb werden die Schulden auch am Ende oben drauf gepackt. Was ist die Folge? Die Folge ist nicht die Hyperinflation, sondern die Folge ist finanzielle Repression. Also, dass man die Sparer an dem Schuldenabbau oder an der Schuldentragfähigkeit beteiligt, indem man sie zwingt, in Staatsanleihen zu investieren, indem man den Staat fetter macht, indem man die Steuern erhöht. Das ist die Folge. Also ein immer fetterer Staat und ein immer kleinerer Bürger, der das finanzieren muss.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Was würden Sie jetzt dem, wie Sie sagen, kleinen Bürger in Deutschland raten? Was soll er mit seinem Geld machen, um dann eben nicht bürgen muss für den deutschen Staat, der da immer fetter wird, immer schlechter wirtschaftet quasi?
Ja, er muss sich unabhängig machen. Er muss sich unabhängig von staatlichen Transferleistungen machen. Ja, er muss, deshalb sage ich, er muss früh in Aktien investieren, muss das regelmäßig tun und dann macht er sich langfristig unabhängig. Ich habe so Beispielrechnungen in meinem Buch gemacht, wie ich so als kleiner Auszubildender in Aktien investiert habe. Und hätte ich das 40, 50 Jahre gemacht, dann hätte ich so viel Kapital gebildet, wie heute ein durchschnittlicher Rentenbezieher in der gesetzlichen Rente in Deutschland an Rente bezieht. Aber der hat halt ein Leben lang in ein kaputtes Umlagesystem finanziert und kriegt dann quasi eine Rente in Deutschland auf Sozialhilfeniveau. Und deshalb glaube ich, muss man sich davon befreien, indem man als junger Mensch zu 100% in Aktien geht.
Bitcoin haben Sie vorhin noch angesprochen, das habe ich ja aufgeschnappt.
Genau.
Das ist jetzt auch ein hypervolatiler Markt, den viele noch nicht kennen, der vielen auch abschreckende Wirkung hat, für viele abschreckende Wirkung hat. Was ist da vielleicht Ihre, was sind da Ihre Gedanken dazu? Warum haben Sie jetzt das, dieses Stichwort noch fallen gelassen vorhin? Das habe ich natürlich super gehört.
Ja, ich bin ein großer Freund von Bitcoin. Ich glaube, das ist eigentlich der erste Großangriff auf das staatliche Geldmonopol und es erzeugt Wettbewerb im Geldsystem. Wie Sie wissen, bin ich ein großer Anhänger von Friedrich August von Hayek. Der hat 1976 ein Buch geschrieben, die Entnationalisierung des Geldes, wo er gesagt hat, Geld ist ein Gut wie jedes andere, das dem Wettbewerb, auch dem privaten Wettbewerb ausgesetzt werden muss. Und das hätte disziplinierende Folgen auch für das staatliche Geldwesen. Und ich glaube, Bitcoin ist dieses private Geld, das natürlich, weil es jung ist, das gibt es ja erst seit 2009, 2010 in der Ecke, also wenige Jahre eigentlich erst. Und da gibt es natürlich Volatilitäten, wie wir sie aktuell auch feststellen. Aber wer da auch regelmäßig in Bitcoin spart, für den sind diese Volatilitäten eher was Gutes als was Schlechtes, denn sie kaufen ja dann immer zu unterschiedlichen Preisen und wenn es langfristig steigt und dazu ist ja bei Bitcoin, dann haben sie eben mehr Anteile gekauft.
Was würden Sie der Regierung von Friedrich Merz, der aktuellen Situation mit diesen Schulden, die Sie jetzt beschrieben haben, die Sie angesprochen haben, was würden Sie da raten? Was wäre sofort zu tun? Was kann die Politik in Berlin tun? Was wäre da Ihr zentraler Ratschlag?
Ja, mein zentraler Ratschlag wäre, was die Sozialsysteme betrifft, also erstmal eine harte Schuldenbremse nach Schweizer Vorbild einführen. Keine Ausnahmen und einen Tilgungsplan, den man bei Ausnahmen, was weiß ich jetzt, bei Corona und so weiter, da muss man anschließend die Schulden direkt umsetzen. Das ist das eine. Das zweite ist eine Opt-out-Regelung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Junge Menschen müssen aus der gesetzlichen Rentenversicherung aussteigen können dürfen. Sie sollten das dann obligatorisch anlegen dürfen in Aktienfonds aus meiner Sicht. Und gleichzeitig würde ich Bitcoin entregulieren. Ich würde es mit staatlichen Währungen gleichstellen und deren Nutzen auch jedem ermöglichen dadurch.
Sie sind bei der FDP. Die FDP fordert grosso modo, sage ich jetzt mal, mehr Freiheit für den Einzelnen, weniger Staat, das, was Sie jetzt eigentlich grundsätzlich beschrieben haben. Warum ist die FDP in Deutschland in einer derart desaströsen Situation, während ja die Themenfelder offenkundig sind? Die liegen ja alle da. Also wenn ich Ihnen zuhöre, da ist das für mich eigentlich ein No-Brainer. Warum diese gewaltigen Verluste, jetzt wie jüngst gesehen bei den Wahlen in Baden-Württemberg, warum ist diese Partei derart auf dem Abstieg, fast schon scheintot? Ist sie tot? Wie steht es um die FDP, Herr Schäfer?
Ja, wir sind natürlich in einer existenziellen Krise in Deutschland, was den organisierten Liberalismus betrifft. Das hat jüngst sehr viel natürlich mit der Regierungszeit in der Ampel zu tun. Das war ein fundamentaler Fehler, diese Regierung einzugehen mit zwei linken Parteien in Deutschland. Das nehmen uns die Wähler übel. Aber die Krise des deutschen Liberalismus, die liegt tiefer. Ja? Die hat etwas mit einer Konsequenz zu tun. Ja? Wir sind halt als liberale Partei nicht konsequent genug in der Formulierung unserer Ziele. Und das führt halt unterm Strich zu einer Verwässerung unseres Kurses. Und ja, in diesen sich polarisierenden Zeiten, da will der Bürger, glaube ich, Klarheit. Da will der wissen, wofür steht die FDP und will nicht, sag ich mal, so eine Wischiwaschi-Position zwischen Union, bisschen AfD, bisschen SPD haben, sondern die wollen im Kern einen freiheitlichen Kurs haben, der unverkennbar ist, der auch optimistisch ist, der nicht kulturpessimistisch ist, sondern optimistisch ist. Ich glaube, da liegt des Pudels Kern und da liegt wiederum auch eine Chance für die FDP, wenn sie das verkörpert als marktwirtschaftliche Kraft, als rechtsstaatliche Kraft, als Kraft der Meinungsfreiheit, als Kraft, als optimistische, auch europäische Kraft, glaube ich, gibt es da durchaus große Chancen als Partei des Freihandels, des Westens. Ja, das glaube ich, ist etwas, was, was der FDP gut ansteht und das müssen wir halt konsequenter machen.
Ich habe gelesen, Sie seien, glaube ich, seit den 80er Jahren bei der FDP. Stimmt das? Oder ist das richtig?
Ja, das sieht man mir nicht an, ich weiß, aber es ist so. Ich bin Mitglied seit 87 in der FDP. Ja, es ist so.
Können Sie mal all diesen, Sie haben jetzt mehrere Stichworte gesagt, Freihandel, Meinungsfreiheit, all das Zeug. Können Sie mal all jenen, die nicht mehr wissen, wofür diese Partei, diese FDP steht, sagen, worum geht es bei der FDP im Kern? Was sind die zentralen Punkte? Was bekommt ein Wähler, wenn er die FDP wählen sollte?
Wir wollen den Einzelnen stark machen. Wir wollen ihn befähigen, seine Lebensziele zu erreichen. Und wir wollen den Staat sehen wir dafür aktuell als eher Hinderungsgrund. Ja? Als der Nanny State in Deutschland, der nimmt die Bürger an die Hand. Und wir wollen den Bürger selbstbewusst machen, dass er selbst durchs Leben kommt und selbst seine Ziele erreichen kann. Das ist eigentlich dieses Aufstiegsversprechen, was Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg verkörpert hat, wo Menschen erfolgreich werden konnten. Das ist zunehmend in Deutschland nicht mehr möglich. Und wir wollen die Leute befähigen, dass das wieder der Fall ist. Das ist eigentlich der Kern unserer Botschaft. Und also der Einzelne steht im Mittelpunkt bei uns und nicht das Kollektiv.
Wo würden Sie als FDP sofort ansetzen, beim Staat, in der Politik? Wo sind die größten Hebel aktuell, die man in Bewegung setzen müsste, um genau dieses Ziel zu erreichen?
Ja, gerade bei den Sozialversicherungen, weil die werden Deutschland den Einzelnen zerschnüren. Ja. Vor 20 Jahren hat mal ein Bevölkerungswissenschaftler in Deutschland gesagt, entweder werden sich die Beiträge verdoppeln, die Sozialbeiträge, oder die Renten werden sich halbieren. Und wenn das ist eine Gesetzmäßigkeit, weil die Kinder ja schon geboren sind und die Demografie auch bekannt ist, dass die Menschen immer älter werden. So, und da muss man halt jetzt was tun, weil das nimmt natürlich auch, das führt dazu, dass der Staat immer fetter wird. Das nimmt dann Wirtschaftskraft, ja, weil alles mehr durch die Hand des Staates geht. In Deutschland, wir haben inzwischen eine Staatsquote von über 50% mit steigender Tendenz. Also jeder Euro, jeder zweite Euro geht durch die Hand des Staates. Und auf diesem Weg gehen wir eigentlich immer weiter und glauben, damit könnte Wohlstand entstehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Der Wohlstand in Deutschland nimmt relativ gesehen zu anderen Ländern ab.
Sie waren 2013, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie auch eigentlich hautnah dabei, wo man unter diese 5%-Hürde gefallen ist und dann eben aus dem Bundestag geflogen ist. Wenn Sie jetzt die Situation heute, wo eigentlich das gleiche Schicksal der Partei widerfahren ist, mit damals vergleichen, ist man da gut aufgestellt? Hat man aus den Fehlern von damals gelernt? Beziehungsweise ist man da wieder auf einem Schritt in die richtige Richtung, auch personell, organisatorisch, strategisch? Was macht man jetzt? Wie macht man es jetzt? Was sehen Sie da rein parteipolitisch oder parteistrategisch für die FDP?
Ja, das ist eine völlig andere Situation als damals. Damals hatten wir ja mit Christian Lindner jemand noch, der in einem Landesparlament in Nordrhein-Westfalen, im größten Bundesland, Fraktionsvorsitzender war. Die AfD war nicht im Parlament. Und auch, also das Parteienspektrum in Deutschland hat sich ja weiter zerfasert. Wir haben jetzt 7 relevante Parteien in Deutschland. Und daraus muss die FDP eigentlich Konsequenzen ziehen. Ja, wir dürfen nicht mehr so die Koalitionsschere im Kopf haben, sondern wir müssen als eigenständige Kraft erkennbar sein. Und naja, das haben wir jetzt ein Jahr nicht gemacht. Und deshalb ist am Montag auch der gesamte Vorstand, dem ich auch angehöre, zurückgetreten. Und wir wählen im Mai eine neue Führung, Ende Mai. Und jetzt muss man mal schauen, was da am Ende rauskommt. Da müssen sich jetzt ein paar outen und sagen, ich will kandidieren, und dann schauen wir mal, ob das was wird.
Von außen betrachtet, von der Schweiz aus, ein bisschen mit diesem neutralen Hintergrund, wäre es nicht eine riesige Chance, sich als Partei der Meinungsfreiheit zu etablieren, die auf Wettbewerb der Argumente zählt, statt irgendwelche Brandmauern, dass man sagt, wir reden mit allen, stehen aber zu unseren Werten. Wer uns inhaltlich mit seinen Ideen überzeugt, mit dem machen wir etwas, ziehen wir etwas durch, keine Brandmauern, wäre das nicht ein gangbarer Weg jetzt? Das ist für die FDP gesprochen.
Ja, ich weiß, der Wunsch oder ich weiß, die Schweizer verstehen die deutsche Politik eigentlich nicht. Ja, das nehme ich immer wieder wahr, weil sie natürlich ein anderes System haben. Bei ihnen ist das Parlament viel wichtiger als die Regierung. Sie haben plebiszitäre Elemente in ihrer Verfassung. Also sie haben viel stärkere Checks and Balances als wir das haben. Und wir haben halt die Tradition in Deutschland mit Koalitionsregierung, auch, dass man in diesen Koalitionsregierungen nicht mit wechselnden Mehrheiten arbeitet und so. Also deshalb ist das Schweizer Modell da nicht so einfach übertragbar. Aber ich finde schon, dass wir jetzt nicht bei jeder Gelegenheit so eine Volksfront-Position einnehmen sollten gegen die AfD. Das halte ich für falsch. Beispielsweise, wenn es darum geht, im Parlament Ämter zu besetzen, Ausschussvorsitzende beispielsweise oder so, dass man da immer gleich den Glaubenskrieg daraus macht, das halte ich für falsch. Also man muss die AfD auch inhaltlich stellen, beispielsweise bei der Rente. Ja, die AfD sagt zum Beispiel, sie will die Rente, die gesetzliche Rente von 48% auf 70% erhöhen, also des letzten Nettogehaltes. Ja, das ist unfinanzierbar und das muss man mit denen diskutieren. Also weniger Schaum vor dem Mund und mehr sachliche Auseinandersetzung, das würde ich mir da zumindest wünschen.
Wie beurteilen Sie als Liberalen, wie ich sie jetzt einschätzen würde, wie beurteilen Sie die AfD inhaltlich? Ist das eine liberal-konservative Partei? Ist das eine Partei der extremen Rechten, wie es da in den Medien immer heißt? Wie würden Sie diese Partei einschätzen, aus liberaler Sicht jetzt sozusagen?
Ich würde sagen, das ist ein Sammelbecken von in großen Teilen Unzufriedenen, aber natürlich auch von Rechten. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Also da gibt es auch viele Rechtsextreme in diesen Reihen. Aber es ist eher ein Sammelbecken von unzufriedenen Menschen, die aber, ich glaube, nicht in weiten Teilen nicht marktwirtschaftlich ticken, sondern eben, wie eine Sozialversicherung gerade schon dargestellt, eben auch eher sozialistische Tendenzen haben. Ja, also da zumindest glaube ich, kann man da auch als FDP eine Gegenposition einnehmen, weil wer weiter auf die Sozialsysteme setzt und sie noch weiter ausbauen will, der fährt Deutschland endgültig vor die Wand.
Ist das eine wirtschaftsfeindliche Partei, wie es immer heißt, diese AfD?
Naja, also Ich bin ja ein großer Freund des Freihandels. Ja, ich glaube, der Idealzustand ist sicherlich, dass es überhaupt keine Zollbeschränkungen gibt auf dieser Welt. Aber dieser Idealzustand, der ist natürlich schwierig durchzusetzen. Und deshalb sind Freihandelsabkommen für die deutsche Wirtschaft eine Second-Best-Lösung. Ja, und die lehnt die AfD beispielsweise immer wieder ab. TTIP, CETA, diese Handelsabkommen, die transatlantischen Handelsabkommen hat die AfD immer abgelehnt. Und das halte ich für eine Katastrophe, ja, für die deutsche Wirtschaft, für die exportorientierte Wirtschaft in Deutschland. Das ist eine Katastrophe. Ich bin auch ein Freund des europäischen Binnenmarkts. Ich weiß, in der Schweiz wird das ein bisschen differenzierter gesehen, aber ich glaube, das ist eigentlich er könnte der Wachstumsmotor in Europa sein. Leider nicht, weil wir auch innerhalb Europas Mauern aufbauen. Auch nicht nur zur Schweiz, sondern auch innerhalb des Binnenmarktes. Und auch da hat die AfD natürlich auch eine Position, die ich glaube, die wohlstandsgefährdend ist in Deutschland. Also ich meine, in dieser globalen Herausforderung, in der wir aktuell sind, und das hat ja die Schweiz mit Herrn Trump auch unmittelbar zu spüren bekommen, ist es ganz gut, wenn man einen gemeinsamen Binnenmarkt hat, der am Ende 500 Millionen Menschen umfasst. Da ist man etwas resilienter gegenüber Willkür an anderer Stelle. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass die EZB, dass die EU auch stärker einseitig wieder Zölle abbaut und Handelsbeschränkungen. Aber das können wir noch selbst beeinflussen. Die anderen Dinge kann man schwieriger beeinflussen.
Ja. Jetzt haben Sie quasi die AfD inhaltlich schon gestellt. Gibt es auch etwas, das Sie an dieser Partei gut finden? Aus liberaler Sicht wiederum.
Ja, sie hat sicherlich das Thema der Einwanderung auf die Tagesordnung gebracht, also der ungeregelten Migration auf die Tagesordnung gebracht und hat viele Missstände in dieser Frage auch aufgezeigt. Ja, sie hat das dann natürlich aus meiner Sicht auch ein Stück weit überzogen, aber ich sag mal, dass wir in dieser M Menge Menschen nach Deutschland aus ja, allein über das Asylrecht und so weiter nach Deutschland geholt haben, das war sicherlich ein großer Fehler und das hätte man auch viel, viel früher energischer einschränken müssen. Ja, denn diese Menschen sind ja alle über sichere Drittstaaten, wo sie nicht verfolgt werden, eingereist und das hat er eben auch gezeigt, dass die EU an dieser Stelle auch nicht handlungsfähig war und das Problem ausgesessen hat, ja. Und das hat letztendlich auch diesen Geist, der jetzt in Deutschland herrscht, auch mit hervorgerufen.
Dieses Problem beobachten wir auch in der Schweiz, dass die FDP, die Liberalen, die Freiheitlichen eigentlich keine so, also die immer mit dieser Migrationspolitik, mit der Positionsbeziehung in der Migrationspolitik ringen. Ist man es da restriktiver, setzt man eher auf Personenfreizügigkeit? Was ist da Ihre Lösung? Was ist die Lösung der FDP in Deutschland oder vielleicht auch Ihre persönliche Meinung da zur Migrationsfrage? Was geht und was geht nicht?
Ich bin für Migration durchaus zu haben, wenn sie nicht in die Sozialsysteme führt. Ja? Also ich meine, ich war jetzt Skifahren in Österreich. Ich sag mal, da würde die Gastronomie nicht funktionieren, wenn nicht Menschen aus der Slowakei und aus Slowenien und aus Tschechien dort arbeiten würden. Ja, das würde nicht funktionieren. Dann könnten oder ich vermute auch in der Schweiz wird es nicht anders sein, wenn in den Krankenhäusern nicht deutsche Ärzte wären oder ja, dann würde es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also ich bin sehr dafür, Menschen auch die Möglichkeit zu geben, andernorts Geld zu verdienen und zu leben. Aber sie müssen es eben aus eigener Kraft tun können. Das ist aus meiner Sicht entscheidend. Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich auf einen Arbeitsvertrag einigen, ich meine, dann soll der Staat nicht sagen können, das dürft ihr nicht, ja? Also ihr habt das Formular XY nicht beigebracht oder so, oder die Sprachkenntnisse sind zu schlecht oder irgendwie sowas, ja? Weil das steht dem Staat nicht zu. Das müssen die beiden miteinander klären und die müssen sich einig werden. Und deshalb bin ich schon für Migration, aber ich glaube, diese Migration in die Sozialsysteme, auch aus Ländern, die, naja, die Zehntausende von Kilometern entfernt sind, dass die jetzt nach Deutschland kommen, das halte ich schon für ein Problem, weil das überfordert auch eine Gesellschaft.
Sie haben es eingangs gesagt, der organisierte Liberalismus sei in der Krise. Wie steht es generell um den Liberalismus in Deutschland? Besteht da überhaupt noch eine Nachfrage? Was erleben Sie? Was hören Sie von Mitbürgerinnen, Mitbürgern? Wie steht es? Was ist Ihre Standortbestimmung des Liberalismus in Deutschland? Wie steht es um ihn?
Ja, aktuell natürlich nicht so gut, ist klar. Das ist ja den Wahlergebnissen abzulesen. Aber wir haben natürlich auch Leuchttürme vor Ort, kommunal beispielsweise, wo wir starke Persönlichkeiten haben, die dann die Menschen dann doch überzeugen und auch gegen den Trend zulegen. Das gibt es durchaus. Also insgesamt steht es um den deutschen Liberalismus aktuell natürlich nicht so gut. Und wir sind jetzt dabei, ihn wieder vernünftig aufzustellen. Ja, durch eine klare Kante, klare Sichtweise, optimistische Ausstrahlung, das ist, glaube ich, entscheidend. Marktwirtschaftliche Erneuerung, Reform angehen, Deutschland wieder fit machen, den Einzelnen wieder befähigen, voranzukommen aus eigener Kraft. Das ist eigentlich das, worum es geht in Deutschland. Und da ist, ich glaube, da gibt es durchaus eine Chance, ja, denn wir haben ja insbesondere durch diese staatliche Fehllenkung, die wir in der Wirtschaft haben, in der Energiepolitik beispielsweise, in der Automobilindustrie, im Mittelstand, haben wir schwere Fehler gemacht und das muss man jetzt korrigieren. Und dann bin ich aber auch sicher, dass Deutschland wieder auferstehen kann. Wir sind nicht dauerhaft dazu verdammt, der kranke Mann Europas zu sein, sondern wir haben ja kluge Menschen, wir haben gute Universitäten, wir haben schlaue Menschen, die innovativ sind. Und deshalb habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, man muss sich ein bisschen die Schweiz angucken, was machen die besser. Ja? Und weil die Schweiz hat ja eigentlich historisch nicht so viele gute Voraussetzungen. Ja, sie haben wenig Rohstoffe, sie haben hohe Berge, tiefe Täler, lange Winter. Das sind ja keine idealen Voraussetzungen, um zu vermögen, eine vermögende und wohlhabende Gesellschaft zu erzeugen. Aber trotzdem ist ihnen das gelungen und über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und ich glaube, das hat eben sehr viel mit dem institutionellen Aufbau eines Landes zu tun, ja, Checks and Balances, Dezentralität, weniger Politik letztendlich, ja. Und deshalb habe ich in meinem Buch auch das Gegenbeispiel beschrieben. Ich habe einmal die Schweiz beschrieben und ich habe als Gegenbeispiel Argentinien beschrieben, das Anfang des vorletzten Jahrhunderts oder Mitte des vorletzten Jahrhunderts, 1860 aufwärts, ja, auch innerhalb weniger Jahrzehnte zum wohlhabendsten Land Amerikas, auch der westlichen Welt wurde. Und dann eben auch durch Sozialismus, durch den Peronismus damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, innerhalb von wenigen Jahrzehnten zum Armenhaus der Welt wurde. Jetzt muss ein Javier Milei kommen, um die harten Reformen durchzusetzen, damit das Land wieder auf die richtige Spur kommt.
Er macht das mit der Kettensäge, oder? Wie er da im Wahlkampf sinnbildlich aufgezeigt hat. Das geht ja nur, wenn man eine kritische Schwelle noch nicht überschritten hat. Das heißt, wenn der Staat, die Staatsquote schon zu groß ist, zu hoch ist, schon zu viele Menschen vom Staat profitieren, dann werden die sich ja selbst wohl nicht selbst abschaffen, oder da profitieren dann zu viele Hände waschen die Säge, die andere, quasi da ist ja der Filz schon zu verstrickt. Wie ist das in Deutschland? Ist man da bei dieser kritischen Schwelle nahe dran? Hat man sie schon überschritten, noch meilenweit entfernt? Wie sehen Sie diese Problematik? Ist es überhaupt noch möglich, Deutschland da wieder auf die richtige Bahn zu bringen?
Wir haben sicherlich noch keine argentinischen Verhältnisse, das kann man nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass man am Ende es nicht mehr schafft, das umzudrehen. Ja? Denn irgendwann werden ja auch die erkennen, die profitieren aktuell vom System, dass es immer weniger zu verteilen gibt. Ja? Also man muss ja vorher wirtschaften, was dann anschließend verteilt werden kann. Und wenn man immer weniger wirtschaftet, kann man auch immer weniger verteilen. Und das heißt, man muss einfach die Wachstumskräfte entfachen. Ja, das hat viel auch mit Kapitalbildung zu tun. Auch das ist so Thema in meinem Buch. Ja, wir sind in Deutschland ein unterentwickelter Kapitalmarkt, weil wir einfach alles in Umlagesystemen gleich wieder ausgeben. Ja, und das machen eben andere Länder viel, viel intelligenter. Die Schweden habe ich genannt, die Amerikaner ohnehin, die Schweiz auch. Ja, die machen das einfach viel, viel besser. Und das führt dann halt auch dazu, dass viel, viel mehr Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen, auch für kleinere Unternehmen, für Start-ups möglich sind. Und da sind wir eben Entwicklungsland als Deutschland, weil wir eben alles gleich wieder ausgeben für die Rentner, die jetzt aktuell im Rentenbezug sind. Und das müssen wir ändern. Wir brauchen Kapitalbildung. Das ist eigentlich das Entscheidende. Neues Geld, neue Schulden führen nicht zu Wohlstand, sondern eigentlich nur die Kapitalbildung führt zu Wohlstand. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, dass wir Kapital bilden, damit man dieses Geld nutzen kann, um zu investieren. Ja? Und wenn man das nur mit Gelddrucken macht, dann verwässert man ein Geldsystem nur und dann führt das dazu, dass naja, die Preise steigen, ja, entweder die Vermögensgüterpreise oder eben die Konsumgüterpreise. Und das, glaube ich, ist bei den ganzen Sozialisten, die wir in Deutschland haben, ein falsches Denken. Ja. Die meinen jetzt, wenn man die Schuldenbremse aufhebt und dann 500 Milliarden in Infrastruktur steckt, sind ja jetzt auch nicht da reingesteckt worden, sondern für den Konsum ausgegeben worden. Aber selbst wenn es für die Infrastruktur ausgegeben würde, dann führt das eher zu Mitnahmeeffekten. Ja? Dann entstehen nur wenige Brücken zusätzlich. Das Allermeiste führt eben dazu, dass die Preise steigen und weil es die Kapazitäten eben im Zweifel nicht gibt, die diese Brücken bauen können. Das heißt, Voraussetzung für Wohlstand ist Kapitalbildung und das geschieht in Deutschland zu wenig und deshalb haben wir auch unterdurchschnittliche Wachstumsraten in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehabt.
Heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, die gute Nachricht lautet, in Deutschland schlummert ein Wirtschaftswunder 2.0, wenn man so ausdrücken kann, mit den richtigen Impulsen, mit der richtigen Politik und vor allem auch mit weniger sozial linker Politik, oder?
Ja, natürlich. Klar, natürlich, wenn man den Staat zurücknehmen würde, den Bürgern mehr Freiraum geben würde, dann würde jeder anpacken, ja. Und wenn es weniger Steuern gäbe, weniger Sozialabgaben, dann würden die Menschen das ja investieren, dann würden die damit ja was machen und es würde nicht bei den klebrigen Händen des Staates am Ende hängen bleiben.
Herr Schäffler, was ich nie verstanden habe, aber vielleicht ist das wieder ein Problem des Schweizers, warum geben Deutsche mir nichts, dir nichts, rund die Hälfte, sagen wir mal, ein bisschen weniger ist es, aber rund die Hälfte ihres Gehalts einfach so an den Staat ab als Steuern? Einfach so, mir nichts, dir nichts, ohne zu hinterfragen, warum machen das die Deutschen eigentlich?
Ja, also für die Gutverdiener ist es die Hälfte und für die anderen ist es auch die Hälfte. Das ist ja das Verrückte, weil für den Durchschnittsverdiener sind die Sozialabgaben eben die Steuer. Ja, und wenn die weiter steigen, dann haben wir eine Flat Tax von 50% für jeden. Ja, und Das ist eben das Absurde. Und deshalb muss man im Kern an die Sozialsysteme ran. Man muss den Staat zurückbauen. Und die Menschen vertrauen leider in Deutschland zu sehr auf den Staat. Ja, der Nanny State in Deutschland, der hat dazu geführt, dass viele in die Abhängigkeit des Staates gebracht wurden. Ja, und der nimmt sie an die Hand, sagt ihnen, was sie zu tun haben, bringt sie abends zu Bett und weckt sie morgens. Ja, das ist, gibt ihnen zu essen. Dieser Staat, das ist kein freiheitlicher Staat, sondern ja, der freiheitliche Staat, der befähigt die Menschen, selbst tätig zu werden und nicht, ja, nicht nur Almosen zu beziehen.
Wo in Deutschland ist aus Ihrer Sicht, in Ihrem Empfinden, das Freiheitssensorium am sensibelsten? Ist das, man sagt ja so pauschal, ist das in Ostdeutschland, wo die Bürgerinnen und Bürger mit der DDR schon mal ein wahnsinniges freiheitseinschränkendes, ich sage jetzt mal, Gebilde erlebt hat, wo man sich bewusst ist, was Freiheitsentzug tatsächlich bedeutet? Ist das anderswo? Was nehmen Sie wahr? Wo ist das Freiheitsempfinden der Bürger noch intakt, noch sensibel?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage.
Ja, oder wie ist das immer, generell vielleicht?
Ja, das ist schon ein generelles Problem. Also jetzt würde ich vielleicht sagen, in meiner ostwestfälischen Heimat, aber ja, da gibt es noch liberale Wurzeln. Ach, weiß ich gar nicht, wo es das eigentlich gibt. Ja. Ich glaube, da sind die Deutschen inzwischen so gemeinsam reduziert. Ich glaube, das ist jetzt kein Ost-West-Thema. Ich glaube auch nicht, dass die Ostdeutschen da liberaler ticken. Nee, eher im Gegenteil. Also da wird ja eher nach einem starken Staat gerufen. Da ist auch eher die Demokratie umstritten. Würde ich sagen, eher nicht. Die sind vielleicht sensibler, was Veränderungen, gesellschaftliche Veränderungen betrifft. Das würde ich schon sagen. Aber liberaler würde ich das jetzt nicht sagen.
Wie würden Sie, oder machen wir eine Gegenfrage, wie würden Sie als Liberaler das den Freiheitsimpuls in Deutschland, eine Saat, wie würden Sie da, was würden Sie säen? Wie würden Sie diesen Freiheitsgedanken in Deutschland säen, damit er möglichst wieder gedeiht? Warum ist Freiheit viel wichtiger, als man meint? Warum ist es das Tollste, das Coolste, in einer freien Gesellschaft zu leben? Was würden Sie da sagen?
Ja, ich würde sagen, das ist die Grundvoraussetzung für unseren Wohlstand. Ja, nur Freiheit erzeugt, also wirtschaftlicher Freiheit erzeugt am Ende auch gesellschaftlichen Wohlstand oder umgekehrt. Gesellschaftlicher Wohlstand setzt wirtschaftliche Freiheit voraus. Wenn man nur Dinge, den Mangel verwaltet, dann führt das zu immer stärkeren Staat, der im Zweifel die Menschen auch in ihrer persönlichen Freiheit einschränkt. Und deshalb glaube ich, ist wirtschaftliche Freiheit die Voraussetzung dafür, dass es gesellschaftliche Freiheit am Ende auch geben kann.
Darf ich mal fragen, aus Schweizer Sicht besonders interessant ist ja die EU, ist ja Brüssel. Wie viel Bürokratie, wie viel Freiheitsentzug, wie viel mehr Staat kommt eigentlich aus Brüssel nach Berlin, oder ist es eher umgekehrt, infiziert oder inspiriert Berlin eher Brüssel in diesem, ja, in diesem Nanny-Staat-Gedankengut? Was ist da Ihre Wahrnehmung?
Ja, die Europäische Union hat natürlich auch sehr große strukturelle Probleme, auch Demokratiedefizite, auch das Thema Presse und so weiter. Das gibt es ja auf europäischer Ebene, grenzüberschreitend ganz wenig. Und wir haben eben als, aber wir haben jetzt ehrlich gesagt auch nichts anderes erstmal. Wir müssen aus meiner Sicht, ich bin kein EU- Skeptiker, sondern ich glaube, wir müssen das nehmen, was wir aktuell haben, und wir müssen versuchen, das zu verbessern. Ich glaube, es hätte eine auch. Schauen Sie sich mal die Osterweiterung der EU an. Das ist ja eigentlich eine vorbildliche Entwicklung gewesen. Hätte es das nicht gegeben, die Osterweiterung der Europäischen Union, dann wären diese Länder, dann hätten die sich nicht so entwickeln können. Ja? Litauen, Lettland und so weiter, da sind die Märkte einfach viel zu klein. Ja? Oder Polen, selbst Polen. Ja? Wenn Sie heute Polen schauen, welche ökonomische Entwicklung dieses Land genommen hat, Tschechien und so weiter. Und ich glaube, das hat sehr viel mit der Europäischen Union zu tun. Das hätte es ohne die Einbindung in den gemeinsamen Markt nicht gegeben. Bei aller Kritik an der Europäischen Union, an Frau von der Leyen und so weiter, alles berechtigt. Deshalb braucht es auch institutionelle Veränderungen auf europäischer Ebene. Das ist aus meiner Sicht zwingend notwendig, um die Handlungsfähigkeit auch zu erhalten. Aber auch in der Schweiz, finde ich, werden die Erfolge der Union auch ein bisschen kleingeredet. Ja? Ich glaube, gerade die Osterweiterung, das ist eigentlich eine der ganz großen Erfolgsgeschichten der Europäischen Union. Das hätte es in dieser Form, da hätte sich das eine oder andere Land auch vernünftig entwickelt, aber so in der Fläche, in der Gesamtheit, hätte sich das so friedlich und ökonomisch erfolgreich nicht entwickelt.
Vielleicht ganz kurz noch, was für ein Idealzustand der EU würden Sie als Liberaler, als freiheitlicher Mensch, würden Sie sich da wünschen, vorstellen? Wohin müsste sich dieser Tanker, dieses Brüsseler Konstrukt bewegen, dass Sie zufrieden wären, dass Sie sagen, ja gut, das ist für ein prosperierendes, für ein fortschrittliches Europa. Wohin müsste die Reise gehen mit der EU?
Ja, wir müssten den Binnenmarkt stärken, wir müssten die ganzen Zollschranken, die ganzen Handelshemmnisse, die müssten wir beseitigen. Wir müssten die EU als Leuchtturm des Freihandels, auch in Richtung Schweiz im Übrigen, aber nicht nur, sondern generell präsentieren. Ich glaube, wir müssen die EU dadurch auch, würde sie automatisch zu einem ökonomischen Motor auch der Welt werden. Da bin ich ziemlich sicher. Wir stehen uns da leider zu sehr selbst im Weg, und das führt eben dazu, dass die Wachstumsraten in Europa im Verhältnis zu Südostasien und Amerika eben hinterherhinken. Und das ist aber selbstverschuldet, und da müssen wir ansetzen, dass sich das verbessert. Aber, und das wird vielleicht auch dem Schweizer nicht so gefallen, ich glaube, wir sind ja Teil der NATO als Deutschland. Ich glaube auch, dass die Europäische Union stärker militärisch zusammenarbeiten muss, um auch innerhalb der NATO eigene Machtidentifikation daraus abzuleiten. Ja? Das, glaube ich, ist auch notwendig. Wir haben uns halt viel zu lange auch auf die Amerikaner da verlassen, und da müssen wir halt auch ein Stück weit souveräner werden. Ja? Die Zeit des Kalten Krieges ist eben jetzt vorbei, und jetzt bilden sich neue Machtblöcke auf der Welt, und da dürfen wir als Europäer, glaube ich, nicht unter die Räder kommen.
Schlussrunde. Wie viel Staatsschäfte braucht es eigentlich überhaupt? Sie haben sich jetzt ja lange mit Staaten, deren Schulden, mit Bürokratie, mit Handelshemmnissen haben Sie sich auseinandergesetzt. Wenn Sie jetzt von all dem, was Sie wissen, zusammenfassen müssten, wie viel Staat braucht es überhaupt? Wie viel braucht es nicht? Was soll der Staat zentral tun und welche Aufgabe nicht? Was würden Sie da sagen?
Also der Staat muss erstmal den Rechtsstaat sichern. Das ist das Allerwichtigste. Und da muss er natürlich die äußere, innere Sicherheit auch gewährleisten. Schon bei der Infrastruktur kann man Private dazu holen, beim Bildungssystem kann man das auch. Er braucht sicherlich auch eine soziale Absicherung, eine Mindestabsicherung. Aber das muss ein Staat aus meiner Sicht im Wesentlichen leisten. Alles andere kann mit Privaten gemacht werden. Jetzt will ich die Schweiz nicht zu sehr glorifizieren, aber ein Staat mit einer Staatsquote von unter 40% so wie es die Schweiz aktuell ist mir lieber als ein Staat mit über 50%.
Wovon soll ein Staat, wenn Sie die aktuellen politischen Entwicklungen beobachten, wovon sollte ein Staat zwingend die Finger lassen?
Zwingend, ja, ganz viel. Also ich meine, da zwingen die Finger lassen. Im Kern von der Rentensozialversicherungsfinanzierung, ja, das ist etwas, was der Staat ineffizient macht. Das kann der Markt besser. Aber er soll sich auch aus der Energiepolitik eigentlich heraushalten, oder zumindest da nur Rahmen vorgeben. Er soll die Akteure das machen lassen und nicht zentralistische Planwirtschaft da betreiben, wie wir das aktuell in Deutschland machen. Also da gibt es ganz viele Dinge, wo der Staat sich raushalten soll. Da weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Also da gibt's, das ist eine unendliche Geschichte.
Hochinteressant ist, ich habe über Sie gelesen, in der letzten Legislatur Bundestagsabgeordnetenzeit, da waren Sie im Ausschuss für Digitales, das stimmt, oder?
Das stimmt, ja.
Meine, Sie haben auch Bitcoin jetzt erwähnt. Was würden Sie im Umgang mit KI dem Staat raten? Was soll er tun, was nicht? Haben Sie sich damit schon mal auseinandergesetzt? Wie lösen Sie dieses Gigathema, sage ich jetzt mal, rund um die künstliche Intelligenz und Staat?
Ja, ich glaube, das ist die neue industrielle Revolution, die wir erleben. Die wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch unser Leben vielfach verändern, in ganz vielen Bereichen. Wir merken das ja jetzt schon, auch so bei Ihnen im Journalismus beispielsweise. Ja, da gibt es in der Kreativwirtschaft und so weiter und so fort. Das wird viel verändert und ich würde mir wünschen, dass wir da mehr die Chancen sehen und weniger die Risiken. Die EU hat erstmal mit einer Regulierung begonnen, wie sie mit KI umgeht. Und die Amerikaner, die machen erstmal, ja, und regulieren es dann hinterher. Das ist mir sympathischer, ehrlich gesagt. Und es setzt eben voraus, dass wir mehr Energie brauchen. Ja, das ist ja auch so eine Illusion. Wir glauben in Deutschland, wir bräuchten weniger Energie. Aber die Wahrheit ist, wir brauchen künftig mehr Energie. Und dann ist halt die Frage, wie erzeugt man die? Und ich glaube, die wird man nicht alleine mit Wind- und Sonnenkollektoren, Windkraftwerken produzieren können, sondern ich halte es für zwingend notwendig, dass wir wieder zurück zur Kernenergie kommen, die Kernenergie nicht verdammen, sondern als tatsächliche Zukunftsenergie verstehen. Denn diese Mengen an zusätzlicher Energie, die wird man nur kostengünstig mit Kernenergie produzieren können. Und deshalb glaube ich, müssen wir auch, ähnlich wie es die Schweiz, glaube ich, jetzt gerade beschlossen hat, auch zurück zur Kernenergie kommen in Deutschland.
Wo sehen Sie die ganz große Chance hinter der künstlichen Intelligenz? Was stimmt Sie da zuversichtlich bei all den, ja, Abgründen und Gefahren, die da schlummern natürlich? Wo sehen Sie die Chancen?
Ja, dass Wirtschaften effizienter wird. Darum geht es ja, ne? Dass man effizienter wird bei der Produktion, bei der Herstellung von Produkten und Dienstleistungen. Und dass es auch hilft in einer alternden Gesellschaft wie in Deutschland, ja, dass viele Berufe, da finden Sie in Deutschland ja gar keine Mitarbeiter mehr für stupide Tätigkeiten beispielsweise, ja, das kann heutzutage eine KI machen und ich glaube, da wird viel auch passieren in diesem Bereich. Ja, das insofern glaube ich, ist da die Riesenchance, dass man auch in einer alternden Gesellschaft trotzdem noch Dienstleistungen anbieten kann für jedermann oder jede Frau und das glaube ich, das ist entscheidend.
Wenn Sie jetzt noch einmal am Anfang Ihrer Karriere stehen würden und mit dieser künstlichen Intelligenz konfrontiert wären, was würden Sie mit dem ganzen Wissen, das Sie an Lebenserfahrung jetzt haben, was würden Sie tun? Was würden Sie studieren, beruflich machen? Welchen Weg würden Sie einschlagen? Was würden Sie einem Teenager heute raten?
Ich würde ihm raten, dass er sich früh mit Bitcoin und diesen Dingen beschäftigt, ja, damit auch jetzt, um von der KI wegzukommen, also wenn es um Geldanlage und so weiter betrifft, da würde ich ihm empfehlen, sich früh damit zu beschäftigen, aber nicht nur zu theoretisch zu beschäftigen, sondern es auch praktisch zu machen, also eine Wallet einzurichten auf seinem Handy, auch damit was zu bezahlen, ein Eis mal zu bezahlen oder zu transferieren. Also man, wie immer im Leben, ist es ja so, dass man das nutzen muss und ein paar Mal gemacht haben muss, damit man es auch tatsächlich versteht, ja. Und das würde ich Ihnen empfehlen, sich früh auch mit Aktien zu beschäftigen. Das ist auch total wichtig. Also Vermögensanlage wird einen sein ganzes Leben lang beschäftigen. Und wer sich unabhängig machen will, der muss sich eben mit diesen Themen auseinandersetzen. Nur das erzeugt auch die persönliche Freiheit, auch die wirtschaftliche Freiheit. Und je eher man damit beginnt, umso besser ist es.
Darf ich Sie noch mal kurz fragen? Bei diesem Bitcoin-Thema, das scheint Sie ja stark zu beschäftigen. Was ist da die große Faszination dahinter? Was ist das Geniale, das womöglich auch von den Medien noch verkannt wird? Was fasziniert Sie bei Bitcoin so unglaublich, dass Sie das jetzt schon wieder angesprochen haben?
Die Staatenlosigkeit, die Dezentralität, die Nichtmanipulierbarkeit, die Begrenztheit, die globale Nutzung. Ja, vieles unserer Probleme hängt eigentlich an unserem Geldsystem, ja, dass Notenbanken Zinsen manipulieren, dass sie Geld in Umlauf bringen und sagen wir, unsere Marktwirtschaft verwässern, ja, und das führt letztendlich zu einem schleichenden Sozialismus, zu einem stärkeren Staat. Und die Gegenantwort, das ist eben Bitcoin. Bitcoin ist letztendlich Freiheit, ja, Freiheit von dieser Entwicklung. Und man kann natürlich irgendwie eine Partei wählen und dann ändert sich das ein bisschen, ja, aber der große Pfad, den wird keine Partei so verändern, weil das natürlich strukturell durch unser Geldsystem so angelegt ist.
Rein als Neugier, wie nutzen Sie Bitcoin im Alltag?
Ja, indem ich online Dinge kaufe beispielsweise, ja, über Lightning. Lightning ist die zweite Ebene auf Bitcoin, auf dem Bitcoin-Blockchain. Und da können Sie heute schon im Internet ganz normal kaufen.
Tag interessant. Herr Schäfer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und einen schönen Tag.
Ich halte noch mal mein Buch in die Kamera.
Ja, genau, das blenden wir selbstverständlich noch ein.
Okay.
Kein Problem, Herr Schäfer. Okay. Vielen Dank.
Wunderbar. Ich danke, alles Gute.
Machen Sie es gut.
Gruß in die Schweiz.